Deutschlandfunk. Marktplatz.
Hier ist Susanne Kuhlmann. Herzlich willkommen zum Marktplatz. Ein gemütliches Essen für sich alleine oder die engste Familie planen. Klar ist, dass alles Kleine und Stille besser ist als die geselligen und lauten Begegnungen zu Weihnachten und Silvester. Viele werden bedauern, dass liebgewonnene Traditionen in großer Runde diesmal ausfallen sollten. Andere mögen insgeheim ein bisschen erleichtert sein, dass sie die Weihnachtsroutine mit Großfamilie durchbrechen oder hinterfragen können. Warum also nicht die Situation, in der wir alle stecken, als Chance für die eine oder andere Veränderung sehen? Für Weihnachtstage im allerkleinsten Kreis etwa oder für Verwöhntage ganz alleine zu Hause. Für einen unkomplizierten Punsch- oder Glühweinabend mit den Nachbarn und mit Häppchen vorm Haus in der Silvesternacht oder für ein Online-Menü mit all denen, die jetzt nicht anreisen wollen oder können. Weihnachtsmenü und Silvesterfeier, entspannte Festtage klug planen, gerade in diesem Jahr der Corona-Pandemie. Darüber wollen wir im Marktplatz heute reden. Den Baum schmücken, das Festmahl vorbereiten und sich dann ausgeruht an den Tisch setzen. Mit richtiger Planung und ausreichender Vorbereitungszeit ist das keine Hexerei. Alles, was in einem Topf auf dem Herd oder im Backofen garen soll, lässt sich gut im Vorfeld zubereiten. Viele Gerichte sogar am Vortag. Das Gleiche gilt für Vorspeisen und Desserts. Auch Suppen, Fingerfood und Käseplatte für den Silvesterabend vertragen einen zeitlichen Vorlauf. Schließlich soll ja noch die Wohnung vorzeigbar aussehen. Wie stimmt man Vorspeise, Hauptgericht, Dessert und Getränke aufeinander ab? Wann sollte das Essen eingekauft werden? Wie groß müssen die Portionen sein? Wie Reste danach aufbewahren und verwerten, damit nichts im Müll landet? Chaos in allen Räumen vor den besonderen Tagen am Jahresende. Welche Tipps erleichtern schnelles Aufräumen? Rotweinflecken im Sofa oder Teppich, wie verschwinden sie? Und was bedeutet die Corona-Pandemie im Einzelnen für das Planen der Feiertage zum Jahreswechsel? Wir reden jetzt darüber. In Düsseldorf ist uns Karin Böttner aus der Gruppe Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen zugeschaltet. Guten Morgen, Frau Böttner.
Guten Morgen.
Einkaufen, vorbereiten, kochen. Wer für Weihnachten oder Silvester das Essen plant, hat um diese Zeit immer den Kopf voll. Ist das in diesem Jahr schlimmer als sonst? Oder meinen Sie, wir könnten uns angesichts der besonderen Umstände manches vielleicht auch leichter machen?
Ich würde sagen, es kommt ganz auf die individuelle Situation an. Dieses Jahr wird Weihnachten in den meisten Haushalten anders verlaufen als sonst, aber dieses Anders kann ja ganz unterschiedliche Ausprägungen haben. Die Einkäufe, denke ich, werden eher komplizierter, weil man volle Geschäfte meiden sollte, nicht unnötig oft einkaufen sollte, weil sonst lange Wartezeiten drohen. Es dürfen ja nicht so viele Leute in die Geschäfte und deswegen macht es Sinn, das detailliert zu planen. Also gut und langfristig planen, haltbare Lebensmittel frühzeitig besorgen, die kann man ruhig jetzt schon auf dem Zettel haben. Und kurzfristig nur einkaufen, was unbedingt frisch besorgt werden muss. Ein gut sortierter Einkaufszettel ist ganz wichtig, im Idealfall sogar in der richtigen Reihenfolge, damit man nicht kreuz und quer durch den Laden laufen muss. Das sind alles Tipps, die man da beherzigen sollte. Und bei der Essensplanung kommt es natürlich ganz darauf an, was man vorhat an diesem Weihnachtsfest. Viele Familien werden in kleinerer Runde feiern als sonst. Das macht den Aufwand ja erstmal geringer. Man braucht kleinere Mengen. Und man muss vielleicht auch weniger Einschränkungen und Erwartungen bei der Auswahl des Menüs berücksichtigen. Wenn man das dann allerdings an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen macht und jedes Mal ein Menü servieren möchte, dann wird der Aufwand eher wieder größer und man muss kreativ werden, um sich Arbeit zu sparen. Ja. Manches Weihnachtstreffen wird vielleicht auch nach draußen verlegt. Da braucht man dann wieder ganz andere, hat man ganz andere Bedingungen und braucht andere Lebensmittel. Und wer allein oder in ganz kleiner Runde feiert, ja, der hat natürlich auch wieder anderes zu bedenken.
Könnte diese so ganz andere Weihnachtszeit also doch ein Indiz sein, dass man jetzt einfach mal etwas Neues wagt?
Natürlich. Ich denke auch gerade für Leute, die alleine oder in ganz kleiner Runde feiern, die könnten sich das vielleicht auch zunutze machen und daraus einen schönen Programmpunkt machen, sich was Besonderes, Spezielles auszudenken, was vielleicht auch genau dem eigenen Geschmack und vielleicht nicht dem der Verwandten entspricht. Und so auch die Zeit nutzen, die man dann ja hat, da was Schönes draus zu machen. 3 Tage ganz ohne Besuch können ja auch lang werden. Das muss man ja auch irgendwie sinnvoll verbringen, die Zeit.
In Regensburg begrüße ich Jeanette Schalk. Sie arbeitet als Ordnungscoach, befasst sich also mit dem Aufräumen im akuten Fall und dem Ordnung halten im Allgemeinen. Hallo Frau Schalk.
Wunderschönen guten Morgen aus Regensburg.
Es kommen gleich dann doch ein paar Gäste, vielleicht ein oder zwei, oder es soll demnächst rund um den Tannenbaum einigermaßen gemütlich und aufgeräumt aussehen. Gibt es den Expressweg vom Chaos zum Vorzeigbaren im Wohnzimmer und in der Küche?
Naja gut, der Expressweg ist natürlich, oder ganz wichtig am Anfang ist immer freie Flächen zu haben und freien Boden zu haben. Das ist natürlich das, was die Gäste als erstes sehen, wenn sie reinkommen. Express könnte man jetzt sagen, okay, ich räume dann mal alles einfach in den Schrank, aber das ist natürlich nicht die Endlösung. Also das ist nicht das, wie ich mit meinen Kunden arbeite. Allerdings ist das jetzt noch ganz gut anzugehen, weil wir haben ja jetzt erst Mitte Dezember und es ist ja noch ein bisschen hin bis Weihnachten und da ist es jetzt durchaus möglich, dass man jetzt einfach mal sagt, hey, ich nehme mir jeden Abend einfach mal eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde Zeit anstatt des Fernsehens und widme mich einfach mal einem Raum und miste dabei vielleicht auch gleich ein bisschen aus, weil Ordnung schaffen halt meistens mit Ausmisten verbunden ist. Also es geht nicht ohne. Es ist meistens so, dass die Leute einfach zu viel Zeug haben und deswegen halt das Chaos zu Hause haben und nicht wissen, wohin damit. Und ja, also Express, wie gesagt, ist so recht schwierig zu sagen, aber um augenscheinlich erstmal ein schönes Bild zu machen, ist es immer sehr, sehr gut, freie Flächen zu haben, freien Boden zu haben, diese ganzen Hotspots zu beseitigen. Also viele Leute haben ja ihren Posteingang auf dem Esstisch, haben Zeitschriftenstapel irgendwo auf dem Wohnzimmerboden liegen und das wäre ganz gut, wenn man das erstmal wegbekommt. Und da ist vielleicht auch eine ganz gute Regel, dass man niemals leer geht. Also wir gehen zum Beispiel niemals mit leeren Händen die Treppe hoch und runter. Es steht ein Körbchen auf der Treppe und da ist, wenn dann unten was drin ist, dann wird das mit hochgenommen und umgekehrt. Solche Dinge halt. Also da gibt's noch, ja, 1000 Tipps, aber vielleicht kommen wir ja da später noch dazu.
Ordnung ist das halbe Leben, so heißt ja ein Sprichwort. Gefällt Ihnen das?
Irgendwie schon, ja, klar, weil das halbe Leben, ich sag mal, das ist ja, hat ja was mit Zeit zu tun. Also das ist ja so ein Zeitgedanke. Und solange ich Ordnung zu Hause habe, habe ich einen wahnsinnigen Zeitgewinn. Die meisten denken dann immer, oh Gott, das Aufräumen, das dauert ja so irre lange. Und das kann ich auch bestätigen. Also das Ordnung schaffen ist nicht unbedingt oder nimmt nicht unbedingt wenig Zeit in Anspruch. Aber wenn man es einmal richtig gemacht hat, dann ist es tatsächlich das halbe Leben, weil dann kann man sich so unglaublich viel Zeit sparen, wenn man einfach weiß, wo alles an Ort und Stelle ist und alles seinen Platz hat. Und ja, dann kann man das Leben einfach genießen, sagen wir mal so.
Ebenfalls aus Bayern, und zwar aus Augsburg, ist uns Rosemarie Weber zugeschaltet. Sie ist Landesvorsitzende des DHB Netzwerk Haushalt in Bayern. Auch Ihnen einen guten Morgen, Frau Weber.
Guten Morgen.
Das Netzwerk Haushalt ist der Berufsverband der Haushaltführenden. Bei Ihnen bündeln sich also alle Fragen rund um Lebensmittel, Zubereitung, auch Hygiene in der Küche und all dem, was einen Haushalt, egal wie groß, so sonst noch am Laufen hält. Die Vorweihnachtszeit ist ja für viele stressig, die Weihnachtstage selbst oft auch. In gewisser Weise ist diesmal die Entschleunigung vorprogrammiert, jedenfalls für diejenigen, die die Festtage in deutlich kleinerem Rahmen verbringen wollen als sonst. Das Einkaufen wird vielleicht komplizierter, haben wir gerade schon gehört. Die Essensplanung, das Aufräumen und Putzen, das bleibt ja trotzdem. Was meinen Sie, was hilft, zu mehr Ruhe zu kommen an diesem Jahresende?
Ja, das wollte ich gerade sagen. Auch wenn ich in kleiner Runde bin oder feiere, ich muss ja trotzdem in diesem Jahr für 4 Tage, wenn ich jetzt Heiligabend und den Sonntag danach mitrechne, mich, meine Familie versorgen. Und am besten ist es wirklich immer, wenn ich jetzt beginne, Pläne zu machen, was ich essen möchte oder welche Mahlzeiten ich brauche. Und dann kann ich nämlich mir jetzt dann eben die Rezepte raussuchen, ich kann meine Einkaufslisten schreiben und ich kann Unverderbliches, wie schon gesagt, jetzt sofort einkaufen. Also alles, was ich an Getränken brauche, an Trockenvorräten, das kann alles jetzt schon besorgt werden und muss nicht auf die letzten Tage verschoben werden. Und dann würde ich, wenn es jetzt um Gäste geht, an den Festtagen auf jeden Fall vorkochen, einfrieren oder eben wirklich das ein, zwei Tage vorher machen und dann im Kühlschrank aufbewahren. Und da muss ich aber immer auch meine, sagen wir mal, Kühl- und Gefrierkapazitäten im Vorfeld abchecken. Ich kann nicht sagen, ich stelle jetzt zwei Torten rein und noch das ganze Essen für drei Tage. Das sollte ich, wenn ich das jetzt weiß, dann kann ich das alles richtig planen. Und dann würde ich auch sagen, jetzt anfangen. Also jetzt nach der Sendung den Plan machen.
Uns hat heute Morgen eine Mail erreicht von Elisabeth Kessler aus Bonn. Sie schreibt, ist es intelligent, zu einer Corona-Hochzeit darüber zu diskutieren, wie man ein Weihnachtsfest mit, in Klammern, möglichst vielen Gästen organisiert? Viele Gäste sollen es ja nicht unbedingt sein. Der Einwand ist dennoch berechtigt. Aber die Feiertage, wie Sie gerade eben gesagt haben, kommen ja trotz der Pandemie auf uns zu. Und es sind vier. Noch zwei Wochen bis Heiligabend, dann die zwei Feiertage und ein Sonntag. Also jetzt muss man loslegen mit der Planung.
Ja, so sehe ich das auch. Und wie gesagt, ob ich für mich plane oder für zwei oder für die Kleinfamilie, oder halt, wenn Opa und Oma noch mit dabei sind. Ich denke, das befreit immer vom Stress. Alleine diese vier Tage, an denen ich dann eben nicht mehr einkaufen kann und nichts mehr holen kann, wenn ich das vorher alles weiß, was ich brauche, macht das keinen Stress. Und wenn ich dann meinen Einkauf dann auch noch auf Zeiten lege, wo jetzt eben nicht diese Spitzen sind, sondern ganz früh oder ganz spät, dann geht das alles ohne Stress. Und ich finde, auch wenn wir jetzt nicht mit 10 Leuten feiern werden, ist eine gute Planung hilfreich, vor allem für diejenigen, die da hauptverantwortlich für sind.
Vielleicht kann man die Hauptverantwortlichkeit ja auch ein bisschen verteilen oder delegieren. Ferien und möglichst wenig Freundeskontakt, das wird ja den Kindern, Jugendlichen, den Schülern und Schülerinnen angeraten. Könnten die denn in diesem Jahr vielleicht auch besser noch als sonst ihre Ideen und Vorlieben in die Weihnachts- und Silvesterplanung mit einbringen?
Das würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil indem man die Familie mit reinzieht in die Planung, fühlen sich auch Kinder oder Jugendliche mit verantwortlich und haben bestimmte Ideen, was sie machen können. Also das ist vielleicht manchmal, wenn man immer alles alleine macht, auch ein bisschen anstrengend abzugeben, zu delegieren. Aber ich glaube, in dieser Zeit, wo man sowieso schon im Privaten näher zusammengerückt ist, weil man zu Hause arbeitet oder die Kinder in Homeschooling sind und so weiter und so fort, ist vielleicht sowieso eine gewisse Anspannung da. Und wenn man das dann, wenn man dann über die Situationen spricht und Aufgaben verteilt, glaube ich, hat jeder was zu tun und die Situation ist wieder ein bisschen entspannter.
Frau Böttner, wie sehen Sie das?
Also ich habe kleine Kinder und die helfen mir sehr gerne vorzubereiten, sind auch natürlich schon ganz aufgeregt wegen Weihnachten. Ich denke, da ist das Allerwichtigste, dass man dafür genug Zeit einplant. Kinder sind motiviert, wenn sie helfen dürfen. Die Laune ist besser, als wenn man sie außen vor lässt. Und da ist es auch wichtig, deren Wünsche und Erwartungen zu berücksichtigen. Also nicht nur Sachen zu kochen, die den Erwachsenen schmecken, sondern auch zu schauen, was die Kinder vielleicht wollen. Und wenn die dann fleißig mithelfen dürfen, sind im Grunde genommen alle glücklich. Aber das kann auch Nerven kosten, vor allem, wenn man Zeitdruck hat. Also da, denke ich, ist das Allerwichtigste, dass man sich einen Plan macht, wann man welche Aktionen angeht mit den Kindern und das dann auch mit Ruhe angeht und den eigenen Perfektionismus ein bisschen zurückhält. Weil das sind Stimmungskiller, Zeitdruck und zu viel Perfektionismus. Und die Gäste zum Beispiel, die freuen sich ja, wenn die Kinder was selber gemacht haben. Und wenn das dann nicht ganz perfekt geraten ist, ist das, denke ich, gar nicht so schlimm.
Die Kinder bei Laune halten, funktioniert das auch mit Aufräumen und Putzen, Frau Schalk?
Ja, normalerweise schon. Also ich persönlich habe keine Kinder, habe aber schon mit Familien mit Kindern gearbeitet und natürlich auch Freundinnen mit Kindern. Und da habe ich ganz oft auch gehört, dass Kinder bestimmte Sachen sogar machen wollen. Also bei einer Freundin war es so, dass ihr Sohn gesagt hat, hey, ich habe total Lust, Staub zu saugen, aber ich habe überhaupt keine Lust, mein Zimmer aufzuräumen. Und da wurde das dann einfach getauscht. Und da ist dann das, was die Frau Böttner sagt, gar nicht schlecht, dass der Perfektionismus definitiv heruntergeschraubt werden muss. Weil wenn das Kind dann anfängt, Staub zu saugen, was ja an sich nicht schlecht ist, kann es ja natürlich aber auch sein, dass es nicht so perfekt gemacht wird, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und aber die Kinder von Anfang an mit einzubinden, ist auf jeden Fall gut, denn das meiste oder die größten Probleme, die Erwachsene auch haben, ist, dass sie gar nicht wissen, wie sie aufräumen oder wie sie Ordnung und Struktur schaffen sollen, weil sie es als Kind nie gelernt haben. Also es hieß immer so, Kind, räum dein Zimmer auf, aber es hat einem nie einer gesagt, wie das eigentlich geht. Und wenn man von Kind an oder von klein auf schon die Kinder mit einbezieht, dann ist das natürlich genial. Und eine Freundin hatte auch eine sehr, sehr witzige Idee, wie ich finde, und zwar einfach einen Lostopf mit Kärtchen zu machen, wo diese ganzen Aufgaben drinstehen. Also, dass man einfach erstmal eine Checkliste macht, was soll eigentlich alles gemacht werden bis zum Fest und dann einen Lostopf machen mit diesen Kärtchen und jeder zieht halt drei Kärtchen, die halt in dieser Woche dann erledigt werden müssen und die dann an die Pinnwand gepinnt werden. Und ja, so als kleines Goodie könnte man ja dann vielleicht noch einen zweiten Lostopf machen mit zwei, drei, vier, fünf schönen Dingen drin, vielleicht auch ein paar Nieten, weil man soll es ja nicht übertreiben. Und jeder bekommt dann quasi ein Kärtchen zugeteilt oder beziehungsweise drei Aufgaben zugeteilt, für die er dann zuständig ist. Fand ich irgendwie eine sehr, sehr nette Idee.
Also ein Adventskalender der besonderen Art.
Ja, so ungefähr.
Endlich mal das anspruchsvolle Rezept ausprobieren oder auf Bewährtes setzen an diesen 4 Tagen oder an einem davon. Finden sich Argumente für beides, auch wenn wir das berücksichtigen, was wir gerade besprochen haben mit den Kindern und Jugendlichen? Frau
Also
Weber
das,
oder Frau Böttner?
also ich bin der Meinung, viele Familien haben ja so traditionelle Gerichte. Das geht von einfach bis aufwendig. Also ich denke da jetzt an den berühmten Kartoffelsalat mit Würstchen an Heiligabend. Und wenn sich jeder darauf freut und sonst keine Gründe dagegen sprechen, finde ich, sollte man sowas beibehalten. Wenn jetzt natürlich jeder die Augen verdreht, weil es wieder Reh-Ragout am ersten Feiertag gibt, wie jedes Jahr, dann ist es vielleicht an der Zeit, auch mal was Neues auszuprobieren. Aber das sollte dann immer entweder was sein, was man kennt oder was man schon gekocht hat. Oder ich muss es vorher ausprobieren, weil dann jetzt was Aufwendiges, Neues an diesem Festtag, wenn vielleicht sogar noch Gäste kommen, auszuprobieren, das macht keinen Sinn dann.
Das kann dann schnell zu Stress und Streit führen. Ja?
Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine große Chance sein könnte, wenn man in kleinerer Runde feiert, weil man dann weniger verschiedene Erwartungen hat, die unter einen Hut gebracht werden müssen. Und vielleicht kann man da eher die Gelegenheit mal nutzen, solche Traditionen vielleicht auch mal ein bisschen zu verändern und da mal was Neues zu wagen.
Oder auch da zu delegieren, wenn doch ein oder zwei Familienmitglieder kommen für ein Weihnachtsessen, die mit denen zu besprechen, ob es schön wäre, wenn sie auch was dazu beitragen könnten zum Essen?
Bestimmt. Da gibt es
Ja.
bestimmt auch viele, die das gerne tun wollen, die da auch Spaß dran haben, das ein bisschen zu entlasten. Sicher.
Die Einkaufsliste hatten Sie eben schon erwähnt. Frau Böttner, war es, glaube ich, digital oder auf Papier? Eine Einkaufsliste hilft ja, Pannen zu vermeiden und auch sich an das Konzept zu halten. Und Sie hatten eben schon ein bisschen gesagt, wenn man den Laden vor Augen hat, kann man die Einkaufsliste auch schon richtig planen, sodass man keine doppelten Wege gehen muss. Was ist sonst das Wichtige daran?
An der Einkaufsliste,
Ja.
dass sie vollständig ist im Idealfall. Also es macht schon Sinn, sich vorher hinzusetzen und genau die Tage durchzugehen und zu überlegen, was alles nötig ist, nicht nur zu den Hauptmahlzeiten zum Beispiel, sondern auch was man sonst noch so braucht. Und das dann sehr genau aufzuteilen, zu überlegen, was in welchem Laden besorgt werden kann. Es gibt ja, ja nicht nur Einkaufslisten aus Papier heutzutage, sondern auch zum Beispiel Apps, in denen man mit Familienmitgliedern die Listen teilen kann. Das kann auch ganz praktisch sein, wenn man nicht der Einzige ist, der einkauft. Ja, und dann ist es natürlich im Idealfall so, dass man nicht noch ganz oft nochmal losrennen muss, weil man noch irgendwas vergessen hat. Vor allem in diesem Jahr. Sonst aber natürlich auch.
Frau Weber, mögen Sie noch was ergänzen?
Ja, also das Schöne bei den Einkaufslisten ist eben, dass man eigentlich nichts vergisst, weil man glaubt, man hat das alles im Kopf. Aber bei mehreren Tagen oder größeren Festen ist das eigentlich nicht möglich. Und man kann dann das, egal in welcher Form man das macht, das Eingekaufte streichen. Und man sieht letzten Endes, was übrig geblieben ist, weil man es vielleicht nicht bekommen hat. Also ich würde immer Einkaufslisten schreiben und nie einfach so ins Geschäft gehen mit dem Gedanken, das weiß ich schon alles, was ich dafür brauche.
Ergänzend möchte ich kurz noch zitieren aus einer Mail von Herrn Imhoff aus Klingenmünster, der sagt, Einkaufen, Kochen und Putzen, heute ist der Marktplatz frauendominiert. Die alte Geschlechtertrennung beherrscht das Land. Ja, so ist das wohl immer noch. Am Telefon ist allerdings ein Herr. Herr Helmerichs?
Ja, hallo.
Guten Morgen.
Ja, moin, Frau Kuhlmann. Ja, ich war eben ganz, ganz begeistert, weil die Damen, die also das Vorgespräch gestaltet haben, also bei mir genau den Nagel auf den Kopf getroffen haben, weil wir genau damit beschäftigt sind, was alles gesagt wurde. Und ich wollte dazu noch ein bisschen was beitragen. Und ich denke mal, es kommt für mich darauf an, jetzt mal alles ganz anders zu machen. Und da ist natürlich auch Kreativität angesagt, sage ich mal so. Und das, was zu den Kindern gesagt wurde, ist schön, die sollte man unbedingt einbeziehen. Und ich habe vorgesorgt, ich habe schon im Vorhinein sehr interessante Spiele besorgt, die ich denn schon ausgepackt habe sozusagen. Und wir sind auch viel am Spielen, was auch eine sehr schöne Ablenkung ist. Und da geht es um Strategiespiele und es gibt also so tolle Spiele, die man machen kann. Und damit sind wir jetzt schon angefangen und gleichzeitig räumen wir Misten aus. Und man kann ja auch mal daran denken, vielleicht Teile, die andere vielleicht noch brauchen, mal in die Straße zu stellen. Oder also man kann so viel tun. Und dann wollte ich noch eines hinzufügen, was ich noch empfehlen würde, nach dem Motto so Back to the Roots, weil ich bin auch Postcrosser und ich gestalte auch Postkarten. Und ich denke, man kann auch, wenn Oma und Opa vielleicht nicht erreichbar sind, man könnte auch Postkarten, wenn man oder Briefe selber basteln und gestalten, wenn man die richtigen Maße kennt, dann kann man die auch entsprechend zurechtschneiden. Also da gibt es so viele Möglichkeiten, die dann wegzuschicken. Also ja, das wäre so mein Beitrag, ne?
Herr Helmerichs, vielen Dank. Da kann einem dann die Zeit nicht lang werden, wenn man
im Moment
Ihre
gar nicht.
Hinweise
also ich mache schon eine Pause jetzt.
Ja.
Also ich, vielen Dank.
Danke Ihnen auch.
Ja, alles Gute. Ja.
Tschüss. Einen Gedanken aus der Aussage von Herrn Helmerichs möchte ich gerne an Frau Schalk weitergeben. Ausmisten, hat er gesagt, tut er auch. Und dieser Gedanke, bestimmte Dinge, die man nicht mehr braucht, weiterzugeben, ist das auch etwas, was in Ihrer Arbeit eine Rolle spielt, wenn Sie den Leuten sagen, sie brauchen mehr freie Flächen und sie haben zu viel Dinge. Es ist vielleicht nicht so ein guter Gedanke, die alle immer nur in die Mülltonne zu werfen.
Das auf keinen Fall, weil den meisten Kunden, also ich würde fast sagen 95%, ist Nachhaltigkeit heute so unglaublich wichtig. Es gibt auch so viele Möglichkeiten, seine Sachen loszuwerden. Also es gibt ja sogar die Möglichkeit, Bücher auszumisten, den Barcode einzuscannen, ein Paket zu packen und man muss dafür nicht mehr Porto bezahlen. Und es gibt Sozialkaufhäuser, Gebrauchtwarenhäuser, es gibt den Wertstoffhof, wo man nicht nur Sachen wegschmeißen kann, sondern wo es auch so eine kleine Art von Flohmarkt gibt. Die nehmen dann meistens so Möbelstücke und andere Dinge an. Also da gibt es unglaublich viele Möglichkeiten. Und jetzt in Regensburg zum Beispiel gibt es eine Gruppe auf Facebook, die nennt sich Gastfreundschaft für Regensburg. Und da kann man sogar auch sehr, sehr gut erhaltene Sachen als Geschenke für Obdachlose weggeben. Also man sollte schon auch durchaus was kaufen. Allerdings, wenn es natürlich eine warme Jacke ist, die sehr, sehr gut erhalten ist, da freuen sich die Menschen drüber. Und also da gibt es unzählige Möglichkeiten, die, wenn da jemand Fragen zu hat, da kann ich Tipps geben ohne Ende. Also da würde jetzt die Zeit gar nicht reichen, das aufzuzählen. Aber wegschmeißen ist definitiv die allerletzte Möglichkeit. Und das das wünschen die Kunden auch gar nicht. Also das ist ja genau der Grund, warum sich die meisten so schlecht trennen können, weil sie sagen, oh Gott, das hat mal so viel Geld gekostet oder oh Gott, ich weiß nicht, ich kann das doch nicht in die Mülltonne schmeißen. Und genau aus diesem Grund haben die meisten Menschen noch viel zu viel Zeug zu Hause, weil sie halt echt Skrupel davor haben, das einfach in die Mülltonne zu werfen. Und aber wie gesagt, dafür gibt es Gebrauchtwarenhäuser, dafür gibt es Flohmärkte, es gibt unzählige Möglichkeiten, da seine Fühler auszustrecken und die Dinge Menschen zu geben, die noch gut was damit anfangen können und die dann vielleicht auch mehr Freude dran haben.
Also da wäre ja jetzt auch noch genügend Zeit, sich diesbezüglich ein paar Gedanken zu machen. Und ich möchte nochmal zurückkehren zum Einkaufszettel, über den wir ja schon gesprochen haben, auf Papier oder auch digital. Die Planung des Essens für die 4 Tage, die demnächst als Feiertage oder Sonntag bevorstehen, haben wir schon mal kurz thematisiert. Wenn klar ist, was besorgt werden soll, dann geht es ja auch noch darum, woher. Was für ein Leben hatte die Weihnachtsgans zum Beispiel, wenn es ein traditionelles Weihnachtsessen geben soll? Es gibt große Unterschiede bei der Aufzucht, Stichwort Tiergerechtigkeit. Wo ist in diesem Sinn gutes Gänsefleisch zu bekommen und was ist noch zu bedenken, wenn die Festessen zum Jahreswechsel aus möglichst umweltschonender Erzeugung stammen sollen? Alexandra Borchert-Becker, Ernährungswissenschaftlerin bei der Verbraucherinitiative, zur Frage, wo wir suchen sollten, zum Beispiel nach Gänsefleisch.
Eine Quelle sind hier Naturkostfachgeschäfte, Bioläden, Hofläden, auch Fleisch mit dem Neulandsiegel stammt aus tiergerechter Haltung oder auch auf dem Wochenmarkt, dass man da guckt, welche Stände bieten denn Gänse an von Betrieben aus der näheren Umgebung, wie werden die gehalten, das kann man ja dort nachfragen. Vielleicht kann man auch hinfahren und sich mal anschauen, wie die Tiere gehalten werden oder man fragt in Fleischereifachgeschäften vor Ort nach, wo die Tiere herkommen und wie sie gehalten werden. Also im persönlichen Kontakt kann man da eine Menge erfahren, auch jenseits der Siegel.
Neben einem Biosiegel sind Freilandhaltung, bäuerliche Freilandhaltung und bäuerliche Freilandhaltung unbegrenzter Auslauf geschützte Bezeichnungen für Gänse aus artgerechter Aufzucht. Nicht verlässlich sind dagegen ungeschützte Angaben wie vom Bauernhof und Landgang. Die meisten heimischen Erzeuger mästen ihre Tiere langsam und bieten ihnen genügend Auslauf. Manchmal werden auf Märkten allerdings auch zugekaufte Gänse angeboten, die kein besonders tiergerechtes Leben hatten. Fleisch von Hirsch, Reh und Wildschwein kann eine Alternative sein, auch im Hinblick auf das Tierwohl.
Zum einen bieten Jäger oder auch Förster, Forstämter Wildbret aus der Region an. Oder es wird auch angeboten Wildbret aus Gatterwild. Das gilt dann als landwirtschaftlicher Betrieb. Gatterwild, noch ein Wort zum Gatterwild, gibt es auch Bio, also aus ökologischer Tierhaltung.
Und die Beilagen zum Weihnachtsbraten?
Klassischerweise, was jetzt im Angebot auch ist, was gut zu Gänsebraten oder auch anderen Bratengerichten passt, ist Grünkohl, Rosenkohl, auch Rotkohl oder Porree. Daraus kann man leckere, schmackhafte Beilagen zaubern.
Silke Restemeier von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung ergänzt.
Angefangen bei den wirklich ja zahlreichen Kohlsorten, die es im Moment frisch vom Feld ja noch gibt, über Kürbis, auch Möhren, sowas wie Schwarzwurzeln, vielleicht als Alternative zum Spargel oder eben auch heimischen Feldsalat, sind da ja der Fantasie an Alternativen zu Spargel oder Prinzessböhnchen aus Kenia keine Grenzen gesetzt.
Wer ganz auf Fleisch oder Fisch verzichten möchte, findet im Internet eine Fülle von Rezepten, auch für festliche Menüs. Orientiert am klassischen Weihnachtsessen bieten sich
beispielsweise Semmelknödel mit Apfelrotkohl und einem Pilzragout als Hauptgang an. Pilzragout dann als Variante zur Gans, als vegetarische Variante. Oder wenn man es so ein bisschen anders alternativ haben möchte, dann kann man meinetwegen auf ein Kürbisrisotto mit Gorgonzola und Salbeiwalnüssen ausweichen. Und bei den Vorspeisen und beim Dessert ist das sowieso kein Problem, ne? Wenn man an knackigen Feldsalat mit marinierten Champignons oder Walnüssen denkt, mit Himbeerdressing oder beim Dessert ist es ja sowieso kein Thema, dass man auf ein Sorbet zurückgreift, Zitrone, Apfelzimt-Sorbet oder eine Joghurt- oder Beerenmousse selber zubereitet.
Von Gänsebraten bis Kürbisrisotto, nachhaltiges Essen zum Fest. Frau Böttner, wie wird ein Menü aus Vorspeise, Hauptgericht und Dessert sinnvollerweise aufgebaut?
Also die klassische Vorgehensweise wäre, das möglichst abwechslungsreich zu gestalten, dass man also verschiedene Zutaten und verschiedene Konsistenzen abwechselt. Zum Beispiel als Vorspeise Fisch, als Hauptgang Fleisch wäre sowas. Oder wenn man eine Cremesuppe als Vorspeise hat, vielleicht nicht als nächstes Püree zu servieren. Aber da ist ja alles erlaubt, was gefällt. Also man kann zum Beispiel auch ein Menü unter ein bestimmtes Motto stellen und eine bestimmte Zutat immer wieder verwenden. Zum Beispiel der Kürbis. Den kann man süß und herzhaft in verschiedensten Varianten anbieten. Das geht natürlich auch. Oder man nimmt als Motto regionale und saisonale Zutaten. Ist auch immer schön. Also da sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.
Frau Weber, was sagen Sie dazu?
Ach, da kann ich eigentlich gar nichts anderes sagen. Das sehe ich auch so. Halt dieses Menü, ein festliches Menü sollte immer eben aus diesen drei Komponenten, wenigstens drei Komponenten bestehen. Und ein Tipp ist immer, wenn ich mir bei Zweien vielleicht mehr Mühe gebe oder aufwendiger sind, dass ich mir dann eine Komponente einfach erleichtere, dass ich sage, als Nachspeise gibt's meinetwegen Eis mit heißen Himbeeren, was dann eben in der Zubereitung nicht so aufwendig ist.
Und manches kann ja auch gut vorbereitet werden oder schmeckt sogar besser, wenn es ein, zwei Tage im Vorfeld gekocht oder gebraten worden ist.
Ja, also da gibt's eine ganze Menge, wie man das machen kann. Also alle Suppen kann man vorkochen, könnte man sogar einfrieren. Was sich bei den Hauptspeisen eignen ist, wenn wir jetzt beim Fleisch bleiben, braten, auch am Tag vorher machen, in Scheiben schneiden und dann in der Soße aufwärmen oder sogar jetzt schon machen und dann einfrieren. Alle Teigwaren, die ich oder Beilagen, die ich selber machen möchte, wie zum Beispiel Spätzle, Nudeln, Knödeln, die können auch jetzt gemacht werden, eingefroren werden und dann unaufgetaut einfach ins heiße Wasser gegeben werden. Und Nachspeisen, wie gesagt, entweder einfach halten oder was auch immer hübsch ist, wenn man jetzt eine Cremespeise macht, die jetzt mit Fruchtpüree in kleine Gläser schichtet, dann so einen Twist-off-Deckel drauf macht, also so kleine Konfitürengläser, sage ich jetzt mal, die können im Kühlschrank stehen und müssen dann am nächsten Tag einfach nur rausgeholt, Deckel auf und vielleicht ein Sahnespritzer drauf gemacht werden. Das kann man, also man kann sehr viel am Tag vorher gut vorbereiten.
Es sich einfach machen ist ja gar nicht immer so einfach, wenn schon in der engsten Familie verschiedene Essensvorlieben oder Einschränkungen vorhanden sind. Die einen wollen vegetarisch oder vegan sogar essen, die anderen haben eine Laktose- oder Glutenunverträglichkeit. Wie lassen sich denn diese verschiedenen Ansprüche unter einen Hut bzw. auf einen Tisch bringen? Frau Böttner, Sie haben mir zuvor schon mal von Ihrer Nachspeisenvariation aus dem vorigen Jahr erzählt.
Ja, also je nachdem, wie viele verschiedene Einschränkungen oder Vorstellungen zusammenkommen, kann man sicherlich versuchen, ein Menü hinzubekommen, das alle essen können. Wenn jetzt zum Beispiel jemand mit Laktoseintoleranz dabei ist, dann kann man ja laktosefreie Milchprodukte verwenden und dann könnte das Problem schon aus der Welt sein. Wenn man aber natürlich ganz viele verschiedene Vorstellungen unter einen Hut bringen will, dann ist man doch schnell so weit, dass man Alternativen zubereitet. Und da macht es dann Sinn, darauf zu achten, dass trotzdem möglichst viele Komponenten von vielen Gästen gegessen werden können. Dass man also zum Beispiel zum Schmorgericht, zum Hauptgang eine vegetarische oder vegane Alternative zubereitet, die daran angelehnt ist, sodass die Beilagen dann trotzdem noch schmecken.
Was könnte
ich
das sein?
Ein veganes Schmorgericht kann man sehr ähnlich machen, und auch mit einer leckeren dunklen Soße zum Beispiel. Da gibt es ganz gute Rezepte für.
Mit Tofu, auf Tofu-Basis oder wie?
Zum Beispiel mit Tofu oder Seitan mit drin. Man kann allerdings diese Alternativen auch einfach weglassen und zum Beispiel Pilze und Paprika kräftig anschmoren. Dann schmeckt das auch so. Je nachdem, ob man Alkohol verwenden kann oder nicht, kann man das mit Wein ablöschen. Sojasauce zum Beispiel und Senf helfen dafür einen kräftigen Geschmack. Angeröstetes Tomatenmark kommt auch nicht schlecht und zum Beispiel Hefebrösel, um das Ganze ein bisschen herzhafter zu gestalten. Also da kann man Gerichte hinbekommen, die gar nicht so weit geschmacklich von dem entfernt sind, was die Fleischesser bekommen. kann man dieselben Gewürze verwenden und dann schmeckt das zu den Beilagen genauso gut. Und die zum Beispiel vegetarisch oder vegan hinzubekommen, ist nicht so schwierig. Ich habe in meiner Familie viele verschiedene Geschmäcker oder auch Einschränkungen und habe letztes Jahr die Familie bekocht und habe zum Beispiel als Nachtisch, da wollte ich gerne ein Schichtdessert machen und habe dann am Ende ganz viele verschiedene Komponenten gehabt, die ich sehr individuell zusammengestellt habe. Und habe dann zum Beispiel für den anwesenden Veganer statt der Sahnecreme einen veganen Vanillejoghurt verwendet. Dann gab es einen Nussallergiker, bei dem habe ich andere Kekse eingesetzt als Keksschicht als für die anderen. Ich habe für die Kinder Kaffee und Likör weggelassen, mit dem die Brösel eigentlich beträufelt wurden. Also ich hatte am Ende, ich glaube, 5 oder 6 verschiedene Varianten und habe dann sogar Namensschildchen gemacht. Aber das ist natürlich die aufwendige Variante. Das ist mit Sicherheit nicht nötig. Ich hatte aber Lust, das so zu machen. Dieses Jahr gibt es einen Apple Crumble. Das können alle essen, so wie es ist. Also vielleicht noch mit einem Eis dazu. Das ist in vegan leicht zu besorgen.
Eben ging es schon mal um Getränke, die man jetzt schon besorgen könnte. Was sind denn passende Getränke für ein Weihnachtsmittagessen? Ohne Alkohol vielleicht auch mit oder irgendwelche Besonderheiten zu den Feiertagen?
Soll ich?
Wer möchte, bitte.
Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, gehört einfach Wasser dazu, mit und ohne Kohlensäure. Gerne auch Leitungswasser, wenn die Trinkwasserqualität stimmt. Dann würde ich auf jeden Fall einen hellen und einen dunklen Saft für Schorlen bereitstellen. Und dann denkt man natürlich beim Festessen immer auch an Wein. Da gab es oder gibt es die Regel, dass zu hellem Fleisch und Fisch Weißwein oder Roséwein getrunken wird und zu dunklem Fleisch wie Rind und Wild eher Rotwein. Heute sieht man das nicht mehr so eng und ich persönlich würde auch sagen, dass ich das meinen Gästen überlasse. Also ein Rotweintrinker muss kein Weißwein trinken, nur weil es helles Fleisch gibt. Und auch wenn gerne ein Bier genommen wird, ich meine in Bayern wird zum Schweinebraten traditionell auch Bier getrunken, würde ich das einfach in einer gewissen Menge alles vorhalten.
Dann gehört ja noch der schön gedeckte Tisch dazu. Dem Raum ein festliches Aussehen verpassen, den Tisch decken und dekorieren. Frau Schalk, womöglich sind lange nicht benutzte und verstaubte Gläser und Servierschüsseln im Schrank dann eine unangenehme Überraschung. Zum Vermeiden wäre es jetzt auch noch früh genug.
Früh genug, ja. Und das ist ja auch das Gute, dass man jetzt noch Zeit hat, das alles durchzuschauen. Und das ist mir jetzt auch aufgefallen bei mir selber mit der Weihnachtsdeko. Ich habe relativ wenig Deko, was jetzt Weihnachten angeht. Und es ist trotzdem eine Kiste voll, weil einfach 2 Kugeln schon die halbe Kiste einnehmen. Und da ist es dann ganz vorteilhaft, einfach schon von Anfang an mal zu schauen, was man ausmisten kann in dem Moment, in dem man das halt rausnimmt. Und wenn man jetzt die Planung macht für den Tisch, was jetzt Gläser, Teller und so weiter angeht, da kann man das ja ganz genauso tun. Und ja, ein festliches Aussehen verpassen, da kann man ja durchaus schauen, was habe ich denn alles zu Hause? Und man muss ja nicht immer alles neu kaufen. Also man kann ja viele, viele kleine Dinge neu verwenden oder neu entdecken. Es gibt vielleicht irgendwo in der Ecke noch eine schöne Tischdecke, die man über den Tisch legen kann. Oder man kann zum Beispiel auch Platzdeckchen selber machen. Gut, das ist jetzt ein bisschen aufwendiger, aber viele haben ja immer gesagt, sie haben so viel Zeit während Corona. Was ich auch neulich gesehen habe, was ich total nett fand, das sind so Namensschilder aus Lebkuchen. Also einfach Lebkuchen backen. Und dann mit so einer Zuckerschrift den Namen draufschreiben. Das fand ich auch sehr, 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 sehr süß. Und also ich finde, festliches Aussehen lässt sich ganz, ganz leicht mit Licht erzeugen. Also ich mag zum Beispiel Licht. Ich habe überall Lampen im Fenster stehen, so wie bei den Schweden. Also mein Mann hat mal in Schweden gearbeitet und wir fahren da relativ oft hin. Und da sieht man das immer. Da steht in jedem Fenster eine Lampe. Und alleine damit, finde ich, erzeugt man schon unglaublich viel Wärme und unglaublich viel Gemütlichkeit. Und wenn man dann noch so einen Weihnachtskranz aufstellt oder so ein kleines Gesteck mit Kerzen und 2, 3 Lichterketten aufhängt, dann hat man da schon ganz, ganz viel gewonnen. Und
Ja, Frau Schalk, zu Ihrem Thema der Ordnung und zu dem, was ich gesagt habe, ist Ordnung womöglich das halbe Leben, hat uns Herr Hampen angerufen, der jetzt am Telefon ist. Guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Was haben Sie zur Ordnung zu sagen?
Was ich zur Ordnung zu sagen habe, ja, ich bin ein wenig irritiert, weil ich so, und jetzt nicht nur in Ihrer Sendung, sondern allgemein feststelle, dass so dieser äußere Rahmen, dass der eine immer größere Bedeutung gewinnt. Ne? Da gehört dann, ne, so in Ihrer Sendung war das jetzt, und das war so dieses i-Tüpfelchen, dass ich dann diesen Satz gehört habe, den kenne ich so aus meiner Jugend, ne? Und der wurde dann irgendwann auch sehr kritisch gesehen, so Ordnung ist das halbe Leben. Und für mich ist das im Grunde so, dass diese Äußerlichkeiten, dass sie immer mehr Raum gewinnen. Da gehören zum Beispiel auch diese, weil Sie haben jetzt gerade über Gerichte gesprochen, das ist ja jetzt, möchte ich jetzt auch alles im Einzelnen gar nicht kritisieren. Aber es gibt ja auch immer mehr diese Kochsendungen. Und für mich hat das so, ja, es geht immer mehr darum, ich muss wieder alles zu Hause, es muss alles tipptopp, es muss alles super aufgeräumt sein. Ne? Man sollte sich jedes Zimmer einen Tag lang vornehmen. Ne? Und so als Voraussetzung für ein gelungenes Weihnachtsfest. Ne? Und das sehe ich bin da vermutlich auch anders sozialisiert oder in einer Zeit groß geworden, wo man das alles ja auch mal grundsätzlich in Frage gestellt hat. Dann war das früher so, ja, ein Ausdruck von Biederkeit, ne, dass es vielmehr darum ging, ja, ich lade Freunde ein oder ich bin in der Familie, aber wie gesagt, Freunde sind auch die Alternative. Auch das gerät immer mehr in den Hintergrund. Es wird ja auch in allen Medien nur noch über das Fest der Familie gesprochen, wie wichtig die Familie und die Großeltern. Es gibt aber auch viele Menschen, so wie ich, die jetzt dann nicht so diesen Großfamilienbezug haben, sondern die sagen, Freunde stehen für mich im Mittelpunkt, die sind für mich die Familie, also Menschen, zu denen ich eine enge emotionale Bindung habe. Ne? Und das ist in den 70er, 80er Jahren alles anders diskutiert worden. Und das geht jetzt so wieder zurück, für mein Empfinden, so zurück in die 50er, in die 60er. Ordnung ist ganz wichtig, Sauberkeit ist ganz wichtig. Das Essen ist ganz wichtig. Ne? Und dann frage ich mich, ja, und dann sitzen alle so schön zusammen. Es gibt ja dieses schöne Weihnachtsfest von Loriot, ne, wo sie dann alle ganz steif da sitzen, ne, weil alles ja ganz perfekt sein muss. Ne? Und ja, für mich ist das Entscheidende eine schöne Begegnung mit Menschen, mit guten Gesprächen, die auch sich mit der Sinnfrage befassen. Ne? Also jetzt nicht nur immer, ja, was hast du denn gekocht? Wie hast du denn das jetzt gemacht? Welche Soße hast du denn genommen? Und das ist für mich so, ich bin da ein bisschen irritiert, weil ich das Gefühl habe, so, es kommt so wieder zurück, so diese, ja, ich sag das jetzt mal ziemlich hart, so eine Spießigkeit, ne, so eine Kleinbürgerlichkeit, ne, die Familie, ne, das ist so die Kleinfamilie, dann darf noch Opa und Oma dazukommen, ne. Aber ich hatte gedacht, dass die Diskussion in der Gesellschaft schon, also durch die Anstöße in den 80er oder 70er Jahren, dass die im Grunde schon sehr viel weiter gegangen ist. Dass man diesen engen Rahmen im Grunde gesprengt hat, so, der für mich jetzt wieder so zurückkommt. Ne?
Herr Hampen.
In dieser Form. Auch Ihre Sendung, die fand ich also auch sehr trocken jetzt und eben ganz bezogen so auf Ordnung. Und dann fiel eben dieser eine Satz, Ordnung ist das halbe Leben, habe ich gedacht, jo, das ist jetzt so die Krönung, ne? Das ist ja im Grunde eine Phrase. Das ist ja, ne, also wenn ich bin jetzt 62 Jahre alt und bin für mich gut durchs Leben gekommen. Und wenn ich jetzt hier mich so umschaue, ich weiß genau, wo wichtige Sachen liegen, die ich auch brauche. Aber ich habe hier auch durchgehend eine gewisse Unordnung und da kann ich sehr gut mit leben, weil die gehört für mich auch zum Leben dazu. Ne?
Das Ordnung schaffen bzw. die Kritik an zu viel Ordnung, Frau Schalk. Darauf sollten und könnten Sie jetzt antworten.
Also die Ordnung ist für mich immer so die Wahrnehmung des Einzelnen. Also jeder nimmt Ordnung anders wahr. Und wenn Herr Hampen mit dem, was er zu Hause hat, beziehungsweise auch mit dem, was dort unordentlich ist und was er auch aber findet auf der anderen Seite, klarkommt und zufrieden ist, dann ist das ja auch völlig in Ordnung und dann sagt ja auch keiner, dass er das irgendwie anders machen muss. bei mir, ich merke halt, dass ich wahnsinnig viele Kunden habe, die einfach überfordert sind und die sich nicht wohlfühlen. Also Herr Hampen scheint sich wohlzufühlen in seiner Wohnung, aber viele meiner Kunden tun das nicht. Die sagen halt einfach, boah, ich sitze auf der Couch und ich gucke mich um und ich sehe nicht mal den Fernseher, und weil ich immer nur sehe, was ich nebenbei noch liegen habe, was ich machen müsste, und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, und die finden dann halt auch nichts mehr. Und da geht es dann halt nicht wirklich, es geht bei Ordnung nicht um perfekt sein, sondern es geht darum, wie sich derjenige in seinem Zuhause wohlfühlt. Es geht um Gemütlichkeit, und genau darum geht es ja auch zu Weihnachten, wenn ich Gäste habe. Ich möchte ja, dass meine Gäste sich wohlfühlen, und deswegen, ja, dann drapiere ich halt das Kopfkissen einfach mal so wie im Hotel und mache vielleicht noch ein kleines Betttupferl drauf und lege das Handtuch dazu und vielleicht noch eine Tagesdecke drunter und ja, packe ihnen so vielleicht sogar noch eine Schlafmaske hin. Und das hat für mich jetzt nichts mit oberster Perfektion oder sonst irgendwas zu tun, sondern es geht wirklich um Wohlfühlen. Und ich persönlich habe auch eine sehr, sehr kleine Familie und keine Kinder, und deswegen ist bei uns die Konzentration auch oftmals nur auf den Freunden. Und das muss ja, das eine schließt ja, das ist ja kein Widerspruch an sich. Also wenn ich Ordnung habe und Zeit für Freunde haben möchte, das schließt sich ja nicht aus, sondern das eine ist ja dann gut, wenn man das andere hat. Also wenn ich Ordnung habe, dann habe ich ja extrem viel Zeit oder mehr Zeit für Freunde, weil ich habe zu Hause nicht viel zu tun. Ich weiß genau, wo was liegt. Ich packe alles wieder dahin zurück, wo es mal hergenommen wurde. Und das sind so Routinen, die es mir unglaublich ermöglichen, viel Zeit zu schaffen und mir freizuschaufeln. Und die kann ich ja dann für meine Freunde nutzen. Und ja, wie gesagt, ich sehe das nicht als Widerspruch. Und ich lasse jedem seine Meinung, wenn er sagt, hey, ich fühle mich in der und der Ordnung wohl. Und das hat man ja auch bei Kunden, dass manche dann sagen, so ja, so wie es jetzt ist, ist es okay. Und ich denke mir dann noch so, ja, da könnte man ja eigentlich noch. Nein, aber die sind damit zufrieden und das ist in Ordnung so. Und darauf kommt es, glaube ich, an. Also, dass jeder die Ordnung zu Hause hat, mit der er sich wohlfühlt und die Gemütlichkeit erzeugen möchte, mit der er seine Gäste empfängt.
Andere Stimmen, die das Telefonteam erreicht haben, hat Thomas Meinhardt gesammelt. Bitte.
Oder ein Hörer sagt, es ist zu wenig über Ordnung geredet worden, weil Ordnung auch manchmal dann die übertriebene Ordnung meint. Also das ist dann nicht Ordnung, sondern das ist dann schon Ordnungswahn. Und das hatte die Mutter eines Hörers, und von daher hat er da ein schwieriges Verhältnis zu. Manche verstehen es, manche fühlen sich wohl. Also ganz, ganz unterschiedliche Ansätze, und wie Sie eben schon sagten, manche möchten gerne mehr Ordnung, kommen da aber auch einfach nicht raus. Und besonders dramatisch ist es aus bei einer Schmerzpatientin. Nach einem Skiunfall hat sie immer Schmerzen und kann halt nur mal ein bisschen aufräumen, wenn es ihr wirklich gut geht. Also die guten Zeiten zum Aufräumen nutzen. Vielleicht noch ein ganz, ganz kleiner Tipp. Wie legt man los?
Frau Schalk.
Ganz klein am besten, weil wenn man sich zu viel vornimmt, dann wird das meistens nichts. Das ist genauso wie mit den Neujahrsvorsätzen. Einfach mal schauen, wo einem am meisten der Schuh drückt. Da könnte man ansetzen und sich dann wirklich einfach nur jeden Tag einen Wecker vielleicht mal auf 15 Minuten stellen oder so. Und Sie werden es nicht glauben, aber man kann ganz schön viel schaffen in 15 Minuten, weil man denkt immer, naja, eine Viertelstunde, das ist ja nichts. Aber man schafft am Ende wirklich viel. Einfach einen Timer stellen und auch nach 15 Minuten wieder aufhören und am Ende sich auf die Schulter klopfen und sagen, okay, 15 Minuten, und das aber dann möglichst jeden Tag machen, weil so entwickeln sich Gewohnheiten. Und das funktioniert für den Anfang schon meistens ganz gut bei den meisten.
Kommen wir nochmal zurück zum Thema Essensvorbereitung. Die Vorbereitungen, die dazugehören, und das anschließende Küchenchaos zu Hause, die lassen sich auch vermeiden, wenn man möchte. Denn ein stimmungsvolles Wohlfühlessen für eine Person oder für einen ganz reduzierten Kreis muss ja nicht unbedingt aus der eigenen Küche stammen. Restaurants in der Nähe werden froh sein über jeden kulinarischen Weihnachtswunsch, den sie erfüllen können. Auch eine gute Möglichkeit für die Festtage, meint Alexandra Borchert-Becker von der Verbraucherinitiative.
Viele Menschen gehen ja auch essen zu den Feiertagen, gönnen sich was Besonderes. Es ist nun jetzt nicht möglich in der Corona-Zeit, aber es bieten die Restaurants auch Gänsebraten oder auch andere Bratengerichte oder festliche Gerichte entweder zum Abholen an oder sie liefern das auch. Und da gibt es eine ganze Bandbreite, was man sich auswählen kann. Entweder man hat den Komplettservice, man bestellt halt die komplette Gans beispielsweise mit Beilagen, mit Weinempfehlung dazu und kriegt die fertig geliefert. Man kann auch eine Gans bestellen, die vorbereitet ist, dass man sie zu Hause nur noch in den Ofen schieben muss. Also da gibt es verschiedene Angebote. Da kann man dann eventuell beim Restaurant auch nachfragen, woher die Gans kommt. Aber auf jeden Fall tut man etwas für die Gastronomie vor Ort und unterstützt die lokale Wirtschaft vor Ort.
Und die Betriebe sind sicher froh über Vorbestellungen.
Und diesen Tipp, diese Hinweise, die werden verstärkt von Hörern aus Berlin und einer Hörerin aus Köln. Und die Hörerin in Berlin, die hat es sogar schon jetzt gemacht und sagt, man muss ja nicht unbedingt bis zum Wochenende warten, wenn man es in ganz kleinem Kreis macht. Zwei Erwachsene aus dem Haushalt nebenan oder von Freunden, dann ist das sicherlich auch ohne Risiko. Und man hat etwas weniger Stress und vielleicht auch etwas weniger Stress für die Restaurants, denn die Kapazitäten am Heiligabend sind ja sicherlich auch begrenzt. Gibt es da Erfahrungen? Wie lange sollte man vorbestellen?
Also ich denke, für Heiligabend oder jetzt die Feiertage sollte eigentlich spätestens jetzt schon vorbestellt sein. Also kann mir das jetzt nicht vorstellen, dass da noch viel Kapazitäten da sind. Also wir haben immer in größerer Runde mit 15 Leuten gefeiert am ersten Feiertag und wir hatten auch einen Caterer, der sich erbarmt hat, an diesen Feiertagen zu kochen. Und dann haben wir da zum Beispiel ein warmes Buffet für 15 Personen bestellt. Das ist vielleicht in dieser Größenordnung bei so vielen Personen sogar besser, als jetzt einzelne Essen zu bestellen. Aber das war, glaube ich, wurde dann bestimmt schon 3 oder 4 Wochen vorher gemacht.
Etwas zu essen kochen macht Christiane ganz gerne und sie verschickt es auch oder möchte es verschicken. Was kann man denn noch verschicken, wenn man die Kinder weiter weg hat und vielleicht sie erfreuen will mit den hausgemachten Rouladen oder einem guten Gemüsegericht? Was ist denn da machbar? Kann man es einfrieren? Ja, wahrscheinlich nicht. Man kann es in Plastik tun, man kann es vielleicht in Gefrierbeutel einschweißen. Konservendosen selber herstellen ist auch schwierig. Was kann man denn machen?
Also man kann es schon einkochen in Gläser, dann eben in Einkochgläser, wie man früher das Obst eingekocht hat. Dann ist es sehr gut haltbar. Also einfrieren, ja, das ist, glaube ich, für einen Privathaushalt schwierig, dann die entsprechenden Boxen zu haben, dass das dann nach 1-2 Tagen immer noch gefroren ankommt.
Was könnte man zum Beispiel einkochen?
Also gerade auch, was gesagt wurde, die Rouladen zum Beispiel, das Fleisch. Das kommt dann entsprechend in Gläsern mit Gummi oder je nachdem und wird im Backofen dann eingemacht, ja.
Virtuell?
Das sind dann im Prinzip, ja, Glaskonserven sind das dann sozusagen.
Virtuell mit Freunden oder der Familie zusammen kochen und feiern, ist das auch noch ein guter Gedanke? Oder haben alle, die letzten Monate im Homeoffice verbracht haben, von dieser Art der Kommunikation ein bisschen die Nase voll?
Also, da gibt es
Frau Böttner und dann Frau Weber.
Also ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute da ein bisschen die Nase voll von haben, weil man das ja doch viel hatte, aber vielleicht lohnt es sich, das trotzdem ein Stück weit aufrechtzuerhalten, einfach um Kontakt zu halten und auch so ein Gefühl von Isolation zu vermeiden. Man muss ja auch nicht den ganzen Abend dann zusammensitzen, virtuell, sondern kann sich ja vielleicht auch für eine halbe Stunde oder für eine Stunde treffen. Das wäre da so mein Ansatz, glaube ich.
Ja, so sehe ich das im Prinzip auch. Viele haben das in diesem Jahr kennengelernt und da, wo ich es erlebt habe, war es eigentlich immer sehr lustig. Und ich würde das aber auch zeitlich begrenzen, nicht, dass man sagt, okay, wir waren sonst am Abend zusammen und machen jetzt die ganze Zeit, stehen wir jetzt unter Beobachtung. Aber für so eine Stunde ist das bestimmt eine nette Abwechslung.
Es gab auch viel Kritik am Telefon und noch mehr per E-Mail an unserer Sendung. Ihr fordert ja auf, hier große Corona-Partys, das überspitze ich jetzt ein bisschen, aber so in der Tendenz war das zu lesen. große Partys, eben wie wir gerade gehört haben, mit 15 Personen am Buffet. Das ist dieses Jahr sicherlich nicht drin. Diese Kritik ist angekommen, aber wir wollen ja denen, die in kleiner Runde sind oder vielleicht auch einsamer sind, ein paar Hilfestellungen geben und allgemein zur Vorbereitung. Ich lese einfach nochmal einen Kritiker vor, der sagt, wir sollten halt diesmal etwas kürzer treten. Er formuliert es ganz drastisch, lieber einmal kein Weihnachten als ein Leben lang tot. So viel nun zu diesem Thema. Die psychologische Variante, es sollte tiefgründiger gesprochen werden hier in der Sendung, sagt Frau Ebert. Diese Zeiten sollten auch ein wenig zum Nachdenken anregen. Das Psychologische, das ist ja, wir hatten es von einem Hörer schon gehört, vielleicht auch, indem man mehr macht, mehr Spiele macht in kleiner Runde oder eben auch mal digital. Und wichtig aber eben, das sagten Sie schon, die Spiele sollten nicht zu lange dauern. Kann man denn so ein bisschen aussuchen, was geeignet ist mit Kinder, ohne Kinder, für Erwachsene? Wo findet man da so etwas, eine Hilfestellung, einen Leitfaden? Das ist jetzt eine schwierige Frage, so ad hoc. Ja. Vielleicht können Sie aus Ihrer eigenen Erfahrung sagen, ich mache immer dieses Spiel, wir machen jenes.
Also ich finde ganz einfach, wenn ich jetzt mit der Familie feiern, da weiß ich ja, was die Kinder gerne spielen. Es gibt Spiele, die sind in 10 bis 15 Minuten ist da eine Runde vorbei und dann spürt man ja, ob es so weitergehen soll oder ob alle schon die Nase voll haben. Also die meisten Spiele wirklich, die haben einen kurzen Zeitraum und das kann man dann selber bestimmen. Und wenn ich ein Spiel mache, wo ich weiß, das kann sich jetzt 2-3 Stunden hinziehen, dann muss ich das einfach wissen, ob das alle machen wollen.
Wir sollten noch einen Blick auf Silvester werfen, auf die Feiern zum Jahresende, die in diesem Jahr auch keine gute Idee sind. Weder die Party noch das Ausgehen. Vielleicht aber sich warm anziehen und für ein Stündchen mit den Nachbarn oder Freunden im Hof oder draußen vor dem Haus oder im Garten treffen und dazu ein warmes Getränk mitnehmen oder auch eine Platte mit Kleinigkeiten zum Essen. Was wäre da vorstellbar, Frau Weber?
Also wenn die Silvesterfeier nicht so stattfindet wie geplant oder nicht so stattfinden wird wie geplant und man ist im kleinen Kreis oder vielleicht sogar alleine und man diesen Jahreswechsel aber nicht verschlafen will, dann sollte man sich einfach einen besonderen Abend daraus machen, wenn es früher auch einer war. Also wie gesagt, das wurde auch schon gesagt, dass man sich trotzdem irgendwie etwas Schönes kocht, dass ein gemeinsames Spiel mit den Kindern gemacht wird oder vielleicht sogar sich im Vorfeld einen besonderen Film aussucht, den man dann anschauen will. Ob man jetzt unbedingt dann, wenn man sich nicht treffen sollte, dann doch noch mit den Nachbarn und draußen und ist es dann nur ein Haushalt oder mehrere, das weiß ich jetzt gar nicht. Also ich denke wirklich dann, sich einen schönen Abend daraus machen mit Besonderheiten, die man nicht an jedem Abend hat, aber dann halt vielleicht in diesem Fall wirklich dann im kleinen Kreis.
Frau Böttner, haben Sie noch eine Ergänzung dazu?
Ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass man sich das besonders gestaltet. Das hatte Frau Weber ja auch schon so ähnlich gesagt, dass man auch, wenn man zum Beispiel allein ist, sich etwas überlegt, was einem gut tut, was schön ist. Das kann ein aufwendigeres Essen sein, aber wenn ich da natürlich keinen Spaß dran habe, ist das nicht geeignet. Aber irgendetwas, was den Tag zu etwas Besonderem macht. Das finde ich an der Stelle am allerwichtigsten, dass es zwar ein anderes Weihnachten wird, aber kein trauriges Weihnachten, soweit das irgendwie vermeidbar ist. Und genauso bei Silvester natürlich auch. Könnte man auch überlegen, ob man sich zwischenzeitlich virtuell trifft und miteinander anstößt zum Beispiel.
Lina Winkler, wir kommen nochmal zurück zum Essen. Sie berichtet, dass in der Familie immer groß und viel gekocht wird, weil die Familie eben auch entsprechend groß war. Aber sie haben sich eins bewahrt und das wollen sie natürlich dann dieses Jahr auch tun. Ein kleines Gericht machen, mal am Heiligabend, aber das kann ja auch dann ein anderer Tag sein. Da sind so spezielle Gerichte, die das ganze Jahr über gesammelt werden. Also mal aus einer Zeitschrift, mal aus einem Hörfunktipp oder. Auch die Supermärkte bieten ja immer mal zu Jahreszeiten verschiedene Prospekte an. Wenn man da jetzt noch auf der Suche ist nach besonderen Sachen, die man vielleicht etwas vorbereiten muss, aber die dann auch nicht zu aufwendig sind, Wen kann man da noch kontaktieren? Wo kann man noch suchen? Vielleicht Frau Weber?
Also im Prinzip ist ja das Internet allgegenwärtig. Und wenn ich bis jetzt noch nichts irgendwie gesammelt habe aus Zeitungen, also in jeder Zeitschrift oder Fernsehheft oder so, sind jetzt immer noch Rezepte drin. Also ich finde, die Auswahl jetzt, was Neues zu finden, ist so groß, da kann man jetzt gar nichts Spezielles zu sagen.
Das wäre aber auch eine Möglichkeit, unter Umständen ein, zwei Leute mehr zu beteiligen mit ihren Ideen. Und damit kämen wir ein bisschen zurück zum Anfang, zu der Frage, auch einfach mal was Neues wagen, um sich diese Zeit jetzt, die so anders ist als gewohnt, schön zu machen. Frau Böttner?
Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Also klar, die Gelegenheit ist sicherlich günstig, auch mal ein bisschen was zu wagen. Ich wäre auch von der Fraktion, die kompliziertere Gerichte vorkochen würde für Weihnachten. Aber wenn die Runde kleiner ist, dann kann man vielleicht auch mal ein bisschen aus der Reihe tanzen und Sachen machen, die eher ungewöhnlich sind. Da jetzt noch auf Ideen zu kommen, klar, das Internet ist voll davon, Zeitschriften auch um diese Jahreszeit. Und natürlich kann man auch noch mal mit anderen sprechen und sich Ideen suchen.
Eine Anregung kommt noch unter dem Stichwort weniger ist mehr. Manchmal nimmt man sich auch einfach zu viel vor und man muss ja auch nicht jedes Rezept, was 5 Gänge hat, mit wirklich 5 Gängen Menü kochen. Man kann ja auch 2 weglassen. Also weniger ist mehr. Unter diesem Stichwort, gibt es da noch Anregungen?
Ja, ich hatte das ja auch schon mal erwähnt, wenn ich jetzt 2, 3 Komponenten habe und eine ist etwas aufwendig, dass ich dann halt die anderen einfacher gestalte. Ne? Wenn ich jetzt ein aufwendiges Hauptgericht habe und dann mache ich halt zur Nachspeise etwas, was, ja, wie gesagt, Eis mit Früchten oder irgendwas und als Vorspeise ein Salat und nicht nochmal eine Suppe kochen, das würde ich mir auch so aufteilen.
Und vielleicht
es
auch
von, ja, Frau Böttner? Ich persönlich würde dieses weniger ist mehr auch gern auf Geschenke beziehen. Also es wird ja so viel geschenkt und deswegen sind ja auch so viele Zimmer chaosmäßig überfüllt. Und eine andere Ordnungscoachin hat diese Woche auch eine Studie, die Freundin hatte, also die aus der Zeitschrift Freundin stammt, gepostet, wo auch drin stand, dass Kinder mit weniger Spielsachen einfach viel glücklicher sind. Also, dass sie sich, wenn sie nur 4 Spielsachen zum Beispiel haben, viel länger damit beschäftigen und ihre Kreativität viel, viel, viel besser nutzen und am Ende auch ihre Konzentration besser wird. Und ich habe auch schon Kundinnen und Kundinnen gesehen, wo die Spielzimmer bzw. Kinderzimmer der Kinder sowas von voll waren, dass die Kinder so overloaded waren, dass sie gar nicht wussten, womit sie spielen sollten. Und es gibt ja auch noch dann diese ganzen Wichtel-Dinge, also wo dann gewichtelt wird und man irgendetwas für 15 Euro oder für 30 Euro oder was auch immer kauft, nur damit man irgendetwas kauft und irgendetwas verwichtelt, obwohl man gar nicht weiß, wem man das schenkt. Das finde ich immer ein bisschen schwierig. Also deswegen, ich würde tatsächlich für weniger ist mehr bei Geschenken ganz dolle plädieren, weil es ist viel, viel besser, vielleicht was Verbrauchbares zu schenken oder einen Besuch im Zoo oder ein Jahresabo von einer Lotterie oder was auch immer, einfach um ja mehr Bewusstsein zu schaffen und mehr so dieses Bewusstsein zu haben, es ist wichtiger, mit der Familie zusammen zu sein, mit den Freunden zusammen zu sein und jetzt nicht so diesen großen Wert auf diese Geschenke zu legen.
Wir haben noch einige Anmerkungen zur Rollenverteilung Mann-Frau. Eltern, Kinder. Da gibt es die harsche Kritik. Ich fühle mich ja mit Ihrer Sendung in die 50er Jahre zurückversetzt. Keine Sorge, wir wollten Sie nicht in die 50er Jahre zurückversetzen. Und die Rollenverteilung, die ergibt sich auch hier manchmal in der Sendung. Das liegt aber daran, dass man natürlich die Experten zusammensucht und nicht guckt, hat man Mann oder Frau, sondern das Thematische ist uns bei der Auswahl wichtig. Aber wie sieht es im Haushalt aus? Es gibt Männer, die kochen sehr gerne, sperren die Frauen aus. Es gibt Frauen, die sagen, der Mann, der soll die Hilfsarbeiten machen, wenn es die Kinder nicht können, dann kann es der Mann oder die Kinder können es viel besser als der Mann. Die Rollenverteilung im Haushalt, gerade an solchen Tagen. Was möchten Sie dazu noch beitragen?
Ja, also eigentlich sollte es ja selbstverständlich sein, dass Partner gemeinschaftlich das organisieren. Ist natürlich heute immer noch nicht so. Und es ist einfach so, dass schwerpunktmäßig diese Sachen bei den Frauen hängt oder dass sie es auch machen. Aber ich finde, dass man jetzt, wenn der Mann nie gekocht hat, finde ich es nicht sehr sinnvoll zu sagen, so und jetzt an Weihnachten musst du kochen. Aber es gibt ja auch andere Aufgaben im Haushalt oder in Vorbereitung oder irgendwas. Und da kann man sich aufteilen und jeder macht das, was er vielleicht kann oder wenn er gar nichts kann, was am einfachsten ist.
Frau Böttner, haben Sie dazu auch noch eine Idee?
Ich würde sagen, es kommt sehr darauf an, wie auch die Vorlieben gelagert sind. Also ich kenne viele Familien, in denen die Männer diejenigen sind, die lieber kochen und vielleicht auch besser kochen und das dann auch an Weihnachten übernehmen. Ansonsten ja, muss man daran danach schauen, wer was kann und wer was tun möchte. Die Kinder sollte man einbeziehen, das denke ich auf jeden Fall, und das auch schon frühzeitig damit anfangen, dass die Verantwortung spüren, auch dafür mitzuhelfen. Ja, und dann muss sich jede Familie oder jeder Haushalt da einen Weg suchen. Es ist natürlich nicht gut, wenn das immer an den Frauen hängen bleibt. Ich glaube aber gar nicht, dass das unbedingt immer so ist.
Ist es nicht.
Frau Schalk, wollen Sie kurz noch was ergänzen?
Ja, weil ich bin eine der Glücklichen, bei der der Mann gern kocht und auch immer kocht und ich gar keine Lust drauf habe. Und ich mache dann halt diese ganzen Hiwi-Arbeiten wie Dillzuppeln und Schnippeln und andere Sachen. Und ja, bin froh, dass er das gern macht und dass er das tut. Und ja, ich mache dann halt andere Sachen im Haushalt.
In 2 Wochen ist Heiligabend und allmählich geht ein Jahr zu Ende, das uns viel abverlangt hat. Haben Sie auch diesmal eine gute Zeit an Weihnachten und zum Jahreswechsel? Vielleicht gefällt Ihnen ja die ein oder andere Veränderung am gewohnten Ablauf so gut, dass Sie manches womöglich beibehalten wollen, auch wenn nicht mehr die Pandemie dazu veranlasst. Für viele Anregungen dafür danke ich meinen Gästen Jeanette Schalk, Katrin Böttner und Rosemarie Weber.